Ich möchte uns alle auch ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde. Ich freue mich, dass wir gestern die Möglichkeit hatten, auch mit den Kindern zusammenzukommen, dass Gott auch gesegnet hat, das Gelingen gegeben hat. Und der gestrige Tag, er stand unter dem Motto Freunde. Und die Kinder, sie wurden ja in einzelnen Gruppen auch eingeteilt und haben dieses Thema auch gemeinsam besprochen. Und so hat es Gott mir aufs Herz gelegt, dass wir auch in der größeren Versammlung, auch mit den Erwachsenen, dieses Thema jetzt auch behandeln. Wie entstehen überhaupt Freundschaften? Ich glaube, es ist irgendwie ein Geheimnis auch dahinter. Wir sind, glaube ich, mit vielen Menschen sehr gut unterwegs, wie man so sagt. Man kennt sich, man schätzt sich. Aber irgendwie Freunde sind doch eine ganz besondere Kategorie. Es verbindet einen etwas. Das geht irgendwie über die normale Bekanntschaft, sage ich mal, doch auch hinaus. Es ist so interessant, dass wir in dem Alten Testament eine Aussage haben von David. Wir kennen wahrscheinlich als Bibelleser dieses besondere Verhältnis von David zu Jonathan. Jonathan war ja der Sohn von König Saul und sozusagen der Anwärter auch auf den Thron, wenn Saul mal nicht mehr leben sollte. Aber Jonathan, er hat in David etwas gesehen und David wiederum etwas auch in Jonathan, was zu einer ganz besonderen Freundschaft auch in ihrem Leben wurde. Und als Jonathan dann verstorben ist, so finden wir eine Aussage von David, wie er sagt in 2. Samuel 1, Vers 26, es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Wie warst du mir so lieb? Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Gott hat es so geschaffen, dass eigentlich Mann und Frau zusammenkommen und eine Ehe hier auch gründen. Und auch das ist ja eine Freundschaft, wirklich eine ganz, ganz innige Freundschaft zwischen zwei Menschen, wo sie durchs Leben gehen, wo sie die Höhen und die Tiefen des Lebens auch mittragen. Aber hier sagt David über diese reine Männerfreundschaft, dass sie ihm so kostbar, so wichtig, so groß war, dass er sie höher geschätzt hat wie die Frauenliebe. Und so merken wir, glaube ich, in dem Begriff Freunde, Freunde sein, richtige Freund sein, jemandem, da liegen sehr viele Facetten doch auch drin. Ich glaube, es ist ganz normal, dass Gott in uns hineingelegt hat, auch dieses Verlangen, dass wir einfach mit Menschen kommunizieren, dass wir uns austauschen, aber dass es nicht nur dabei bleibt, dass wir vielleicht einige Freunde, manche haben mehr, manche weniger, haben, mit denen wir sozusagen über alles sprechen können. Und wisst ihr, auf der anderen Seite, wenn wir so in unsere Gesellschaft reinschauen, dann kommen immer wieder auch Meldungen, dass unsere Gesellschaft immer einsamer wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt, was bedeutet es überhaupt, wenn die Gesellschaft immer einsamer wird? Natürlich, es werden weniger in dem Sinne Kinder geboren, könnte man sagen, aber ich glaube, da ist noch viel, viel mehr. Wir können das auch nicht nur beziehen auf ältere Menschen, dass sie einsamer werden, sondern man sagt ungefähr 17% der Deutschen fühlen sich häufig oder ständig einsam. Und bei 24% ist die Aussage, dass sie sich schwer tun, Freunde zu finden. Und so merken wir, dass es schon auch eine Entwicklung ist, wo wir eigentlich ja alle Möglichkeiten hätten und doch bleiben Menschen eben einsam. Sie haben ja vielleicht keine Freunde, sie haben vielleicht Bekannte, Verwandte, aber so richtige Freunde haben sie nicht. Und doch ist es ja so ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich das auch so schön und so passend gefunden, dass auch mit den Kindern schon dieses Thema der Freundschaft auch behandelt wird. Es ist wichtig für die Kinder, dass sie lernen einfach, was bedeutet es, eine Freundschaft zu knüpfen, eine Freundschaft aufzubauen. Sie verbringen dann doch viel Zeit auch miteinander. Sie spielen, aber nicht nur das, sie lernen auch miteinander doch in dem Sinne auch auszukommen, auch mal etwas abzugeben, was der andere vielleicht doch mehr möchte. Und man schätzt dann eben irgendwo auch die Stärken, ja, des anderen auch. Und es ist ja so wichtig für unsere Kinder. Freunde sind eigentlich in jedem Alter wichtig, aber ich denke, besonders zeigt es sich auch in dem jugendlichen Alter. Auch das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wiederum beobachten, und das ist nicht neu. Dass gerade in dieser Zeit, wo ja, die Pubertät auch eintritt, wo Menschen sozusagen in dem Prozess des Erwachsenwerdens sich befinden, dann findet sich ja eine gewisse Abkopplung, ja, von den Eltern statt, und das ist völlig normal. Die Kinder, sie werden sozusagen erwachsen, sie müssen selber lernen, Entscheidungen treffen, im Leben irgendwie zurechtzukommen. Und darum ist diese Abkopplung von den Eltern irgendwie ganz normal. Aber was man beobachtet, dass in dieser Zeit irgendwie der Rat der Freunde viel mehr zählt als zum Beispiel der Rat der Eltern. Und das ist ja irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Die Eltern haben das Kind vielleicht 15, 16, 18 Jahre, wie auch immer, erzogen, ja, das Beste hineingelegt und müssen dann feststellen, dass das Kind irgendwie den Rat der Eltern ja mit, ich sag mal, größerer Distanz betrachtet. Und auf einmal werden die Freunde für einen ganz, ganz wichtig. Und da merken wir, wie wichtig es ist, ja, dass auch in dieser Phase eben das Kind richtige Freunde hat. Freunde, die ja zu einem in dem Sinne stehen. Freunde, die einem wirklich auch die Wahrheit sagen, auch wenn man vielleicht manchmal einen Gedanke hat, der nicht so in die richtige Richtung lenkt. Freunde, die wirklich bereit auch sind, einander zu korrigieren, aber auch die Schwächen sozusagen des anderen zu tragen. Meine Schwächen zu tragen, wenn ich merke, oh, ich habe mich vielleicht nicht richtig verhalten. Aber auch merken wir, wie viel es ausmacht, wenn man eben in Gesellschaft schlechter Freunde hineinkommt, die eben sehr oberflächlich denken, für die einfach, wie soll ich sagen, der Spaß, die Freude so an oberster Stelle stehen, aber die Konsequenzen ihres Handelns nicht zu Ende auch denken. Und so werden junge Menschen, wie soll ich sagen, nicht nur ermutigt, vielleicht eine schlechte Sache zu machen, sondern sie werden provoziert und sie werden sogar, ich sag mal, untereinander, das ist wirklich etwas nicht Schönes, sie werden sogar ausgegrenzt, sagt man. Ja? Sie werden in gewisser Weise gemobbt, wenn sie eben ja, mit dem Freundeskreis auf einmal nicht mehr mitmachen. So wie wir gehört haben, auch in der Vergangenheit, wenn vielleicht das eigene Gewissen anfängt auszuschlagen und sagt Vorsicht, aber die Freunde eben einen ganz anderen Weg führen, was macht dann ein junger Mensch? Das ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung und darum ist es so wichtig für uns. Wir können ja, nicht so ganz bestimmen, ja, die Freunde von unseren Kindern, aber wir dürfen diese Entwicklung definitiv vor Gott bringen ins Gebet, dass Gott auch da unsere Kinder segnen möchte. Und wisst ihr, in Sprüche 17, Vers 17 heißt es so, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Es gibt ja diese Aussage, dass man einen guten Freund erkennt, wenn man er selber in Not ist. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, ja? Wenn es einem gut geht und alle so irgendwie dahin plätschert, so sind gute Beziehungen, aber wisst ihr, wenn man dann wirklich persönlich in Nöten ist, dann merkt man überhaupt, ob Menschen sozusagen als Stütze sich daneben stellen oder eben auch nicht. Man hat noch so Beobachtungen, dass wir ja in einem digitalen Zeitalter leben und da gibt es so einen Begriff, dass Menschen virtuelle Freunde haben. Das heißt, in den sozialen Medien kann man sozusagen sagen, ja, ich habe so viel und so viel Freunde bei Facebook oder bei anderen dann Accounts. Aber wir merken, es ist doch ein sehr, sehr großer Unterschied, ob man eine persönliche Freundschaft hat, wo man sich wirklich austauschen kann, oder ob es diese Freundschaft auf Distanz ist, ja, wo man sozusagen nur jemand anschreibt, wenn es mir gerade passt. Und das ist wirklich so eine Entwicklung, die leider, ich sag mal, nicht zum Positiven ist. Und ja, unsere Kinder, allgemein die Gesellschaft, sie verbringt ja viel Zeit, was wir auch schon immer wieder hören, eben am Smartphone, im Internet. Es verfließt ja alles, eins ins andere, ja, zum Teil die Arbeitswelt mit dem Privatleben. Man chattet und es wird so völlig normal und man hat immer weniger Zeit für richtige Freundschaften. Eine andere Beobachtung ist, und die ist nicht neu, die war, glaube ich, schon immer da, dass Menschen sich Freunde suchen, von denen sie sich sozusagen ja etwas tatsächlich versprechen, einen gewissen Vorteil versprechen. Ja? Also wenn ich mit der Person befreundet bin, dann habe ich persönlich irgendwelche Vorteile auch. Menschen zum Beispiel, die in Macht und in Ehren stehen in der Gesellschaft, sie werden sehr gerne als Freunde irgendwie gesehen. Ich glaube, es ist uns jedem schon mal so begegnet, dass man irgendwie im Gespräch ist und jemand sagt, ja, ich kenne den und den. Und dass dann die Reaktion kommt, echt, kennst du den? Also ein Mensch, der wirklich ein gewisses Ansehen auch hat. Es wird geachtet zum Beispiel auf bestimmte Berufe. Wenn jemand sagt, ich kenne den Arzt so und so, irgendwie persönlich, dann sagt man, okay, das ist gut. Wenn du irgendwie ein Problem hast oder sonst wie, dann kann er dir vielleicht einen guten Rat auch geben. Da muss man nicht so lange warten, ja, bis man vielleicht zur Sprechstunde kann, sondern ich habe wirklich diesen direkten Draht. Ein anderer Gedanke, dass Menschen sich rühmen, dass sie sagen, ich kenne den und den Politiker. Nun wissen wir wahrscheinlich, dass allgemein das Ansehen der Politiker ja nicht groß ist. Aber weil Menschen eben an den Hebeln sozusagen der Macht auch stehen, dann macht hier eine Freundschaft schon sehr viel aus. Ja? Dass man sagt, oh, okay, du kennst den und den, das ist sehr gut. Manchmal kommt es so raus in den Gesprächen, dass jemand sagt, ich bin mit dem und mit jenem Geschäftsführer eigentlich sehr gut bekannt. Oder sagen die Menschen, das ist aber wirklich eine feine Sache, mit so einem Menschen befreundet zu sein, Menschen, die ja, Geld haben, Menschen, die Leute einstellen können, ja, oh, wenn vielleicht meine Kinder oder ich persönlich ja, vielleicht irgendwie Bedarf habe, oh, es ist gut, ja, solche Menschen zu kennen. So, man verspricht sich gewisse Vorteile immer. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn jemand sagen würde, so im Gespräch, ich habe einen guten Freund, der ist Mühlmann, wird jeder sagen, na und? Ist das so wichtig, jetzt zu erwähnen? Ich glaube, in die gleiche Kategorie könnte man sagen, so, ich habe einen guten Freund, der ist Pastor. Da würden die Leute auch sagen, na und? Ist das so wichtig, solche Leute zu kennen? Man macht die Beobachtung, dass Menschen, ich möchte so sagen, die eben nicht eine gewisse Machtstellung haben, ich möchte wirklich dieses Wort bewusst sagen, sie biedern sich Menschen an, die eben, ja, vielleicht stärker sind, klüger, reicher, begabter, geachteter sind als sie persönlich. Aber immer eigentlich mit dem Hintergrund, so ein bisschen, wenn ich so hier in den Genuss komme, dann profitiere ich persönlich auch davon. Aber wisst ihr, ich glaube, es ist uns allen bekannt, wahre Freundschaft, sie funktioniert ja nur auf Augenhöhe. Ja? Es ist immer so ein Geben, ein Nehmen, auch unter den Freunden. Das ist wirklich dann wahre Freundschaft. Alles andere, es ist doch so, ich sag mal, wenn einer sozusagen nicht in dieser höheren Stellung ist und wirklich mit jemand irgendwie bekannt wird und sich vielleicht auch ein Freund dessen nennt, aber die große Frage ist, ob dieser Freund, der Gemeindefreund, der eine höhere Stellung hat, uns als Freund wirklich auch anerkennt. Und darum ist es so wichtig, Freunde zu haben, denen man wirklich auf Augenhöhe begegnen kann. Und wenn wir bei dem Thema sind, dann glaube ich, muss man unbedingt auf diesen Gedanken kommen, dass uns Enttäuschungen auch im Umgang miteinander nicht erspart bleiben. Das ist, glaube ich, auch so völlig normal, auch in einer guten Beziehung, ja, in einer guten Freundschaft, wird man hier und da von den Menschen enttäuscht auch werden. Vielleicht bei den Kindern merken wir ja, dass sie anfangen irgendwie zu streiten, vielleicht einander zu necken, vielleicht auch über den anderen zu lachen. Ja? So, da kommt noch eine dritte Person dazu und auf einmal, man war eigentlich gut Freund gewesen, aber dann mein vermeintlicher Freund, er wendet sich von mir ab, wendet sich dem anderen zu und lacht mich persönlich aus. Das sind so tiefe Wunden, was manchmal dann auch entstehen. Aber es ist ganz wichtig für uns, dass wir diese Prozesse eben persönlich auch durchgehen. Und dass wir lernen, auch Menschen richtig auch einzuschätzen. Ich möchte uns zwei Begebenheiten zu diesem Thema Enttäuschungen aus der Bibel weitergeben. Ich habe ja schon König David zitiert und König David, er hat einen besonderen Berater gehabt. Sein Name hieß Ahitophel. Und wir lesen in 2. Samuel 16, Vers 23, da heißt es so, Ahitophels Rat galt nämlich in jenen Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. So galt jeder Ratschlag Ahitophels sowohl bei David als auch bei Absalom. Ein ganz besonderer Mensch, der wohl von Gott ja besondere Weisheit empfangen hat. Dass er, ja, ich sag mal, ein Freund des Königs war, ein Berater des Königs und der aber wirklich so beraten hat, so nützlich war für David, dass es hier zu dieser so gewichtigen Aussage kommt. Was Ahitophel mal geraten hat, das war wirklich etwas, wie als Gott persönlich gesprochen hätte. So ein Ansehen hatte Ahitophel bei David und David natürlich, er schätzte den Ahitophel natürlich auch sehr. Aber dann kennen wir weiter den Verlauf der Geschichte, dass der Sohn von David, Absalom, sich gegen seinen Vater David auch auflehnt und das Königreich an sich reißen auch möchte. Und dann wird es auch David berichtet, und das lesen wir 2. Samuel 15, Vers 31. Als man aber David berichtete, dass Ahitophel mit Absalom verschworen war, sprach David: Herr, mache doch den Rat Ahitophels zur Torheit. Wisst ihr, wenn man so etwas persönlich erlebt, ein Mensch, der einem sehr, sehr nahe war, der einen beraten hat, begleitet hat durchs Leben und der aber dann die Fronten wechselt. Ich glaube, wir können uns nur in gewisser Weise sich in den Gemütszustand auch Davids hineinversetzen, was es ihm tatsächlich ausgemacht, dieser Verrat. Ja? Ahitophel, er hat natürlich sehr strategisch gedacht und dachte, ja, David, er ist ja schon etwas älter geworden, er scheint so, dass wohl das Volk hinter Absalom stehen wird. Also wechsle ich die Fronten, um dann natürlich weiter von meiner Stellung auch zu profitieren. Wir wissen den Ausgang der Geschichte, dass Absalom eben das Königreich nicht erhalten hat. Und wie Ahitophel sogar sich selber das Leben genommen hat. Aber diese Enttäuschung bei David, die können wir vielleicht nur insofern auch nachvollziehen. Es gibt den Psalm 55, den möchte ich einige Verse uns auch hier nochmal zitieren. Aus Psalm 55, die Verse 13 und 15. Hier steht die Überschrift: Gebet gegen falsche Brüder. Und da sagt er so ab dem 13. Vers: Wenn mich ein Feind schändete, wollte ich's ertragen. Und wenn mein Hasser gegen mich pochte, würde ich mich vor ihm verbergen. Du aber bist mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter. Wir waren unter uns freundlich miteinander. Wir gingen mit der Menge ins Haus Gottes. Auch da bekommen wir wahrscheinlich so einen kleinen Einblick. Wenn Feinde sich gegen den David in dem Sinne erhoben hätten, ihn verraten hätten, er hat ja von ihnen nichts anderes erwartet. Aber wisst ihr, wenn Freunde einen verraten, das ist, glaube ich, wirklich eine Kategorie des Schmerzes, das man, glaube ich, persönlich erfahren muss. Ja? Wie tief dieser Schmerz auch geht. Aber David musste feststellen, dass es Tatsache war. Und wisst ihr, für mich war noch so ein Gedanke, wir können allgemein sagen, wir leben in einer Welt, wo Sünde auch da ist, wo Menschen verdorben sind, wo wir irgendwie auf dem Arbeitsplatz vielleicht von jemand auch mal verraten werden. Das schmerzt uns wirklich sehr. Aber ich glaube, so etwas können wir leichter abhaken, abtun. Aber ist es möglich, dass wirklich unter Brüdern, wie hier so das Ganze beschrieben wird, auch ein Verrat stattfinden kann? Es ist etwas, was mich irgendwie doch bewegt hat. Ja? Wenn wir persönlich so die letzten Jahrzehnte betrachten, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, der eine oder andere hatte Freunde gehabt, gute Freunde gehabt, wo man zusammen sozusagen in das Haus Gottes ging. Und mittlerweile haben diese Freunde entweder die Welt lieb gewonnen und dienen nicht mehr zusammen Gott oder haben sich andere Wege erwählt. Und das schmerzt uns ja persönlich sehr. Aber hier bei David ging es ja noch ein bisschen weiter. Hier ging es ja um was? Hier ging es ja wirklich um Leben und Tod, ja? Sein bester Freund hat ihn verraten, um sozusagen auf der Seite seines Sohnes zu kämpfen, um David sozusagen nicht nur die Stellung des Königs zu nehmen, sondern Absalom hätte nicht geruht, solange David noch gelebt hätte. Und wisst ihr, unserem Herrn und Meister, dem Herrn Jesus, ging es ja auch nicht anders, oder? Es ist so interessant, dass die Bibel und schon im Alten Testament Hinweise gibt, wie das Ganze sich zutragen sollte. Psalm 41, Vers 10 heißt es: Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Von wem ist hier die Rede? Es ist hier die Rede von Judas. Matthäus 26, Vers 50 heißt es so: Jesus aber sprach zu ihm, als Judas mit der Schar auch der bewaffneten Kriegsleute auch kam, da heißt es so, und er sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du gekommen? Andere Evangelien, sie sprechen direkt an. Judas, warum möchtest du mit einem Kuss verraten? Und hier kommt so ein etwas anderer Gedanke, ja? Dass Jesus fragt den Judas: Mein Freund, warum bist du überhaupt gekommen? Und so können wir sagen, dieses Thema der Enttäuschungen, das ist, glaube ich, ja, ich will nicht sagen, dass es normal ist, ja, aber ich glaube, wir müssen einfach immer wiederum rechnen, dass wir uns auf Menschen und wirklich auch auf gute Freunde nicht im absoluten Sinne verlassen können. Menschen können ihre Meinung ändern, auch wenn wir eine geraume Zeit des Weges zum Beispiel ganz einer Meinung waren. Menschen ändern ihre Meinung und handeln dann sozusagen hinter dem Rücken. Und hier haben wir wieder eine Situation, die nicht irgendwie so belanglos ist, ja? Sondern Judas hat ja den Herrn Jesus verraten und Jesus hat dann sozusagen, ist gestorben am Kreuz auf Golgatha. Also wiederum eine Situation, wo es geht um Leben und auch um Tod. Und die Frage ist, wenn wir Freundschaften aufbauen wollen, nach welchen Prinzipien sollen wir das Ganze machen? Und ich glaube, dass wir hier wirklich aus dem Wort Gottes so wichtige Hinweise auch bekommen. Zum Beispiel wird uns der Prophet Jeremia eine Hilfe auch sein. Ich möchte hier zitieren, Jeremia 9, Verse 4 und 5. Ein jeglicher hüte sich vor seinem Freunde und traue auch seinem Bruder nicht. Denn ein Bruder unterdrückt den anderen und ein Freund verrät den anderen. Ein Freund täuscht den anderen und redet kein wahres Wort. Sie fleißigen sich darauf, wie einer den anderen betrüge. Und ist ihnen nicht leid, dass sie es Ärger machen können. Es ist wirklich sehr interessant, dass unter dem Volk Israel, wir sagen, es ist ja das Volk Gottes gewesen damals, ja, eben durch gewisse Entwicklungen, wo Sünde Eingang gefunden hat und wo sie sich von Gott entfernt haben, ein Zustand eingeschlichen hat, wo sogar ja, Gott warnen muss, ja, sei vorsichtig mit deinen Freunden. Sie werden dich verkaufen. Sie haben sozusagen nichts Gutes im Sinne mit dir. Und wir wissen, wie das Ganze auch nachher ausgegangen ist, dass Gott wirklich das Volk Israel auch in die babylonische Gefangenschaft auch führen musste. Gottes Wort gibt uns an anderen Stellen Hinweise. Zum Beispiel 5. Mose 13 möchte ich uns einige Verse zitieren, ab dem 7. Vers. Wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter und dein Sohn und deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund, der dir so lieb wie deine Seele ist, heimlich anstiftet und sagt, lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Und dann ab dem 9. Vers, so sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören. Du sollst ihn nicht verschonen und sollst kein Mitleid mit ihm haben, noch ihn verbergen, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll als erstes an ihm sein, um ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat versucht, dich abzubringen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat. aus dem Haus der Knechtschaft. Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten, damit niemand mehr solch eine böse Tat in deiner Mitte tut. Worte, wo ich wirklich Bedenken hatte, sie tatsächlich vorzulesen. Kann man solche Verse überhaupt in unserer Zeit zitieren? Ein Freund, der einen anstiftet, sozusagen von der Treue Gottes abzukehren und anderen Göttern zu dienen. Aber wisst ihr, wir wollen diesen Gedanken mitnehmen. Gottes Wort sagt uns ja sehr klar und deutlich im Neuen Testament, dass wir niemand umbringen sollen. Es ist nicht unsere Aufgabe. Gott wird das alles richten. Aber diese innere Einstellung, wenn jemand uns sozusagen von dem schmalen Weg abbringen möchte, wie wir dann auch mit solchen Menschen auch umgehen sollen. Und wisst ihr, ich möchte heute mehr unseren Gedanken lenken auf diesen Gedanken und über eine besondere Freundschaft sprechen. Und zwar uns eine Frage stellen. Ist Jesus Christus dein Freund? Wir haben in unseren Gesangsbüchern, das war irgendwie für mich auch so neu, 20 Lieder, die dieses Verhältnis der Freundschaft, ja, zwischen Jesus und seinen Nachfolgern auch besingen. 20 Lieder, die wirklich auf dieses Thema auch eingehen. Und ich möchte jetzt zitieren aus dem Einleitungswort diesen Gedanken, Johannes 15, ab dem 13. Vers. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Eine ganz besondere Aussage. Jesus bietet sich uns Menschen, möchte ich ganz allgemein sagen, als ein Freund auch an. Und hier möchte ich wiederum uns die Frage stellen, reicht es aus, wenn wir sagen, ich kenne Jesus? Wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, kennen wir Jesus Christus? Dann wird jeder wahrscheinlich mehr so schmunzeln und sagen, naja, was ist das überhaupt für eine Frage? Natürlich kenne ich Jesus Christus. Die viel wichtigere Frage ist, kennt Jesus Christus dich persönlich? Ich möchte es an einem Beispiel erklären. Ich habe es mal so zu den Jugendlichen gesagt. Wir haben einige, ich sag mal Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, die sich im Fußball auskennen. Und so einen ganz besonderen Namen möchte ich erwähnen, Lionel Messi. Ein sehr begabter, talentierter Fußballer, der, glaube ich, jedem bekannt ist. Und wenn wir so fragen, wer kennt Lionel Messi? Da würden die Hände einfach hochgehen. Man kann so viel von dieser Persönlichkeit berichten. Was er alles schon gewonnen hat, wo, in welchen Vereinen er gespielt hat, wo seine Stärken liegen, wie er die Tore geschossen hat. Man erinnert sich an ganz besondere Spiele, wie er die anderen Spiele ausgetrickst hat. Und so in den Gesprächen untereinander, man rühmt sich in gewisser Weise, dass man sich da auskennt. Ja? Und ich habe dann so die Frage den Jugendlichen gestellt, was meint ihr aber, kennt Lionel Messi euch? Und ich glaube, hier ist die Ernüchterung schnell da, dass jeder sagt, naja, mich persönlich wird er wohl nicht kennen. Und das ist, meine Lieben, der Gedanke, es reicht uns nicht aus, Jesus Christus in dem Sinne zu sagen, ich kenne ihn. Die viel wichtigere Frage ist, kennt Jesus Christus mich persönlich? Und noch weiter können wir eigentlich jetzt die Frage stellen, ist Jesus Christus dein Freund? Wir haben ja in diesem Einleitungswort ja gelesen, Johannes 15, möchte hier noch einmal auch das Ganze aufschlagen. Johannes 15, wie der Herr Jesus auch spricht. Im Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wir können nicht einfach so Freund von Jesus werden, sondern wir haben hier eine gewisse Bedingung stehen. Und was gebietet eigentlich der Herr Jesus? Apostel Paulus, er hat es mal in Athen, als er war, und als er eine Ansprache dort auch gemacht hat, er hat es so wunderbar eigentlich zusammengefasst. Apostelgeschichte 17, ab dem 29. Vers. Da wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen und steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Von wem ist hier die Rede? Von Jesus Christus. Gott gebietet allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun. Meine Lieben, das ist die Voraussetzung, dass wir Freunde Gottes werden können. Und jetzt könnten wir auf die einzelnen Punkte auch eingehen, aber ich glaube, wir sind so vertraut auch mit dem Evangelium, dass ich es nicht in der Tiefe machen muss. Aber wisst ihr, das Evangelium erschließt ja nicht diesen Befehl, du musst Buße tun, sondern er ist ja etwas breiter. Was schließt es eigentlich ein? Er schließt eigentlich das ein, dass Gott sehr klar und deutlich spricht, dass unsere Sünde uns von Gott trennt. Und Gott dann wiederum den Menschen eigentlich einen Ausweg gibt und ihm dann mitteilt, Johannes 3, Vers 16, dass Gott alle Menschen liebt. Und wisst ihr, für mich ist das so etwas Besonderes, wo wir in dem Zustand der Sünde leben und von Gott nichts wissen wollen, nicht seine Freunde sind, ihn so behandeln, als ob er überhaupt nicht gibt, ladet er uns sozusagen freundlich ein, seine Freunde zu werden. Es muss uns sehr deutlich und klar sein, wir werden nicht seine Freunde, wenn wir gute Werke tun, wenn wir uns so anstellen, dass wir, ich sage mal, ein moralisch gutes Leben führen. Es reicht alles nicht aus, sondern Gottes Wort sagt sehr klar und deutlich, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es reicht nicht aus, den Herrn Jesus in dem Sinne zu kennen, sondern wir müssen wirklich einerseits verstehen, diese klare Botschaft der Bibel, wenn ich in Sünde lebe und ich darin beharre und mein Leben nicht ändere, dann werde ich in alle Ewigkeit verloren gehen. Und darum kümmert sich der Herr Jesus um uns und darum kommt dieser Befehl, dass alle Menschen an allen Enden Buße tun sollen. Warum sagt es der Herr Jesus? Weil er uns von ganzem Herzen liebt. Und darum, meine Lieben, wenn wir wirklich Freunde Gottes werden wollen, in Jakobus 2, Vers 23, da wird etwas von Abraham berichtet, da heißt es so, und ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er ward ein Freund Gottes geheißen. Was hat Abraham gemacht? Er hat Gott geglaubt. Wir müssen einfach glauben, dass unser Zustand vor Gott so ist, wie es die Bibel beschreibt. Jesus von seiner Seite hat alle Vorkehrungen getroffen und jetzt ruft er uns sozusagen, all diejenigen, die mühselig, die beladen sind, zu ihm zu kommen und wirklich seine Freunde zu werden. Aber wir müssen es wirklich im Glauben auch annehmen. Ein anderer Gedanke, meine Lieben, vielleicht haben wir uns schon darüber auch Gedanken gemacht. Der Herr Jesus, er wird auch uns als König aller Könige beschrieben, oder? Und wir rühmen sich doch Menschen, ja, wenn sie Zugang haben zu Menschen eben in höheren Positionen. Dass sie einen Freund haben, der etwas gilt in der Welt. Und meine Lieben, wenn wir diesen Gedanken übertragen auf Jesus Christus, den König aller Könige, wo die Bibel sagt, es wird einmal die Stunde kommen, da wird ja ein jeder seine Knie beugen müssen. Ein jeder. Jeder Geschäftsführer, jeder König, jeder noch so angesehene Mensch auf dieser Erde, er wird vor Jesus Christus die Knie beugen. Und meine Lieben, jetzt der Gedanke, ich, der ich völlig unbedeutend bin, hier auf dieser Erde keine äußere Stellung habe, ich darf mich jetzt Freund dieses Königs nennen. Ist es nicht ein Privileg? Wisst ihr, direkten Zugang, so wie wir sagen, zum Gnadenthron. Es ist nicht wie im Alten Testament, ja, wo in das Allerheiligste nur der Hohenpriester reingehen durfte, sondern wirklich zu jeder Zeit haben wir direkten Zugang zu Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob es ein größeres Privileg gibt. Warum ist es für uns so wichtig, meine Lieben? Es geht ja nicht darum, dass wir uns auf die Schultern klopfen und sagen, Mensch, ich kenne den König aller Könige. Ich glaube, das wäre manchmal auch gut, ja, dass wir so selbstbewusst in dem Sinne in der Welt auftreten und den Menschen wirklich diese Message klar und deutlich sagen, wenn sie sich um ihre hohe Persönlichkeit rühmen. Aber meine Lieben, es geht, glaube ich, viel, viel mehr, dass wir es schätzen, dass wir es wirklich ganz praktisch auch nehmen. Dieses Privileg, wenn ich direkt sozusagen mit all dem, was mich beschäftigt, dass ich direkt zu Jesus gehen kann. Dass ich einfach ihm alles sagen kann, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns. Uns bewegt doch so viel. Ja? Wir haben gewisse Sorgen, dies oder jenes auf dem Herzen. Und wir können immer zu Jesus gehen. Wenn wir in gewisser Not sind, wenn wir Enttäuschung erleben, wie auch immer, wende dich nicht an Menschen. Wende dich direkt zu Gott. Er kann tatsächlich trösten. Er kann durch sein Wort Rat geben. Er kann wirklich einen ermutigen, stärken, dass wir wieder freudig den Weg weitergehen können. Das ist wirklich all das, was wir an Jesus Christus so schätzen. Und jetzt können wir, glaube ich, noch viele, viele andere Facetten eigentlich aufzählen. Und ich möchte das jetzt nicht machen, aber ich möchte uns einfach diese Seite zeigen, dass wir, glaube ich, als Christen sehr stark in dieser Rolle wirklich auch verharren, dass wir immer wieder zu Christus kommen und ständig sagen, gib mir, ja? Gib mir das, ich habe hier etwas, gib mir das, gib mir das. Und er möchte uns wirklich auch gerne geben. Aber ich möchte jetzt vielmehr auf den Gedanken hinlenken. Wir haben doch vorhin betrachtet, dass eine richtig gute Freundschaft, sie findet auf Augenhöhe statt, oder? Ich weiß nicht, ob wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wenn Jesus sich anbietet uns als Freund, ist das so eine Einbahnstraße, dass wir bloß von ihm bekommen? Wie könnte eigentlich die andere Seite aussehen? Die Frage ist, wie kannst du ein guter Freund für Christus sein? Ich glaube, die Frage überfordert uns in gewisser Weise. Hat er es überhaupt nötig, dass ich oder du, ja, ihm so diese Freundschaft in dem Sinne, dass, wie wir sagen, Mensch, ich tue von meiner Seite, ja, etwas auch geben. In dem Einleitungswort Johannes 15, da heißt es so in dem 16. Vers, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ein ganz besonderer Gedanke. Gott erwählt uns als Freunde, wozu? Dass wir eine Frucht bringen. Es geht nicht darum, meine Lieben, dass wir Jesus als Freund haben und nur von ihm bekommen, dass wir, ich sag mal, ja, so gut irgendwie durchs Leben hindurchkommen, sondern er gibt uns hier eine klare Anweisung. Die Freundschaft ist eigentlich dazu da, dass ich und du, dass wir eine Frucht bringen. Und jetzt können wir natürlich das auf zweierlei Weise auch auslegen. Natürlich ein jeder persönlich für sich erstmal. Ja, dass wir im Glauben gefestigt werden, dass wir sozusagen persönlich, ja, voranschreiten, in der Erkenntnis, wie auch immer, dass wir eine gewisse Frucht, dass Jesus Christus an uns eine gewisse Frucht, auch seine Arbeit sieht. Es ist nicht nur so, dass ein Mensch sich bekehrt hat und irgendwie so auf diesem Level dann stehen bleibt. Nein, er entwickelt sich weiter. Er geht sozusagen Schritt für Schritt mit Christus auch durchs Leben. Aber meine Lieben, hier ist noch ein Gedanke, Frucht zu tragen. Ist es nicht so, dass die Bibel uns sagt, dass wir einen Auftrag haben? Wisst ihr, und wenn Jesus Christus uns Freunde nennt und ihm es ja so vom Herzen liegt, dass alle Menschen gerettet werden, was meint ihr, was ihm so sehr auf dem Herzen jetzt liegt? Dass seine Freunde diesen Auftrag erfüllen. Ich will das mal so vielleicht in einem Beispiel sagen. Es ist ein Grundprinzip des Wortes Gottes, wenn Menschen, jetzt noch völlig unabhängig, ob sie in der Nachfolge stehen oder nicht stehen, aber wenn ein Mensch sich an Gott wendet, wirklich aufrichtig und Gott um Hilfe anruft, dann ist Gott bereit, immer auch zu helfen den Menschen. Das ist, denke ich, ganz klar. Aber wisst ihr, zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz arbeitet Gott immer, dass er andere Menschen irgendwie beauftragt und dass Menschen hingehen müssen und diesen Menschen, die jetzt um Hilfe rufen, eben ganz praktisch helfen müssen. So arbeitet Gott. Er hat uns nun mal auf die Ausbreitung des Evangeliums. Der Gedanke ist uns nicht neu. Dieser Auftrag hat Gott keinen Engeln übertragen, sondern er hat es seinen Freunden, seinen Nachfolgern, ich will nicht sagen nur ans Herz gelegt, ja, sondern es ist wirklich ein Auftrag, das ist ein Befehl. Die andere Seite ist aber auch, wenn Menschen ganz praktisch irgendwie Hilfe brauchen, eine Ermutigung brauchen, eine Stärkung brauchen. Und wenn jemand wirklich zu Gott ruft und um Hilfe anfleht, welche Zusicherung gibt eigentlich Christus diesen Menschen? Er sagt, weißt du was, dein Flehen, dein Gebet ist bei mir angekommen. Ich werde dir helfen, weil ich es in meinem Wort verheißen habe. Aber ich werde jetzt eins machen, ich werde jetzt meinen Freunden, die hier auf der Erde leben, Bescheid geben, dass sie dir helfen. Und die große Frage, meine Lieben, hören wir diesen Auftrag, diese Befehle unseres Freundes? Ja? Kann uns Jesus Christus wirklich in dem Alltag Aufträge geben, aufs Herz etwas legen, damit wir auch Menschen eine Hilfe sein können? Psalm 32, Vers 8 ist uns ja so bekannt auch. Nach der Luther-Übersetzung, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandern sollst. Und jetzt die Aussage, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich habe mal auch über diesen Vers mal zu Jugendlichen schon länger gesprochen und habe einfach gefragt, wie stellen wir uns das Ganze vor? Wie kann uns Gott mit seinen Augen leiten? Und ich habe etwas provozierend gesagt, wartet mal ab, bis ihr verheiratet seid. Wisst ihr, es ist sehr interessant, dass wir in der Ehe Mama ohne Worte uns verstehen, ja? Dass du genau weißt eigentlich, was der andere schon braucht. Es ist, man merkt es irgendwie am Blick schon, ja? So dieses oder jenes müsste man machen. Und wisst ihr, genau diese Beziehung möchte Gott von uns haben, dass wir so eng mit ihm durchs Leben gehen, dass er uns eben mit seinen Augen leiten kann. Schlachter-Übersetzung sagt hier so, ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Ich will es dir raten. Mein Auge richtet sich auf dich. Und darum, meine Lieben, lasst uns diesen Blick sozusagen Gottes zu uns, lasst uns den erwidern. Und lasst uns wirklich diese Aufträge, ja, dieses Leiten so verstehen, das sind keine willkürlichen Befehle, sondern Gott möchte durch uns wirken an anderen Menschen. Und meine Lieben, was können wir mitnehmen? In unserer praktischen Freundschaft mit Menschen können wir sagen, wir kommen mit unterschiedlichen Menschen zusammen. Wir werden vielleicht sehr gute Erfahrungen machen, gute Freunde finden, auch mal Enttäuschung auch erleben. Aber ich habe ein Zitat gelesen, da heißt es so, solche Wähle zu begleiten auf des Lebens Bahn, die dein Herz und deinen Geist erweitern, dich ermutigen, erheitern und mit dir schreiten Himmel an. Solche Freunde wählt ihr. Freunde, die dich nicht herunterziehen, ja, die dich nicht sozusagen von einem schmalen Weg irgendwie abführen, sondern Freunde, mit denen du ein Ziel verfolgst. Und der andere Gedanke, der über diese sozusagen menschliche Beziehungen weit, weit hinausgeht. Ist Jesus Christus dein Freund? Und es reicht nicht aus, dass wir ihn nur vom Hörensagen kennen, sondern die Schrift sagt doch ganz klar, dass nur diejenigen sind, seine Freunde, die seinen Willen tun. Und darum möge Gott es einem jeglichen Einzelnen von uns gelingen lassen, dass wir gute Freunde sind. Amen.